Okay. So, wir wollen jetzt weitergehen in der Lehre über dieses ganz wichtige Thema Beziehungen und Sexualität. Nach dem Einstieg gestern will ich heute einen Schritt weitergehen und will jetzt anfangen, ein bisschen diese Frage zu behandeln. Was können wir tun, was sollen wir tun oder vielleicht auch was sollen wir nicht tun, um einen geeigneten Ehepartner zu finden. Und ich muss ein bisschen als Vorbereitung noch ein bisschen das vertiefen und da zurückgehen zu dem, was ich gestern gesagt habe. Eins der wesentlichen Voraussetzungen, um überhaupt diesen Bereich ins Auge zu fassen, ist, dass wir lernen, wirklich in Reinheit zu leben. Gottes Wort hat eine Menge darüber zu sagen und es ist wichtig, dass wir in Reinheit leben. Lass uns nicht denken, je mehr wir uns befassen mit dem Thema Sex und Sextechniken und Sexpraktiken und so weiter, umso mehr würde uns das helfen, uns auf eine Beziehung vorzubereiten. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Genau das Gegenteil. Wie ich dann später noch mehr erklären werde. Eine gute, gelungene Ehe basiert nicht auf raffinierten Sextechniken, sondern hat was mit der Herzenshaltung zu tun. Und wenn wir das einmal begreifen von Gott her, dass Sex gar nicht diesen Platz haben soll, den heute unsere Gesellschaft ihm einräumt, dass es so eine Sache ist, um die sich alles dreht, nicht umsonst sagt man Thema Nummer eins, was nicht Fußball ist, sondern eben Sex. Und Gott hat ganz klare Vorgaben, wie wir leben sollen. Und er möchte, dass wir in unseren Gedanken, in unserer Fantasie, in unseren Worten und in unseren Wünschen und Handlungen in Übereinstimmung kommen mit ihm. Das ist der christliche Lebensstil. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen, dass ein Prozess der Transformation stattfindet, wo unsere Gedanken, unsere Fantasie, und zwar auch in der Reihenfolge, unsere Gedanken, unsere Fantasie und Wünsche und Verhaltensweisen in Übereinstimmung kommen mit Gottes Standards. Und da gibt es eine Menge um uns herum, was nicht akzeptabel ist für einen Menschen, der Gott gefallen will. Gestern hatte ich schon diese Schriftstelle angesprochen, Römer 12, Vers 2, dass durch die Erneuerung unseres Denkens wir verändert werden. Und wir herauskommen aus der Anpassung an der Welt, in der wir alle gelebt haben oder von unserer Mentalität vielleicht noch zum Teil immer noch leben, obwohl wir Kinder Gottes sind. Welt ist all das, was nicht unter der Herrschaft Christi ist. Welt ist nicht Blue Jeans und Kaugummi und Coca-Cola, sondern Welt ist eine Gesinnung, ist eine Lebensanschauung, eine Lebensweise, eben all das, was nicht unter der Herrschaft Christi ist. Und in der Terminologie der Bibel ist Welt eine Sache, mit der wir sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr sorgfältig umgehen müssen. Weil die Welt enorme Kraft hat, unser Herz zu betören und uns wegzubringen aus einer Hingabe und einer Leidenschaft für Jesus. Welt und Liebe zu Gott passen nie zusammen. Entweder Liebe zu Gott nimmt zu und wir werden die Welt in ihren verkehrten Angeboten durchschauen und lernen zu verachten. Oder wir lieben die Lust und die Vergnügung dieser Welt und unsere Liebe zu Jesus wird absterben. Beides wird niemals zusammengehen. Das müssen wir ganz klar sehen. Ich will das nicht weiter vertiefen jetzt, aber du kannst das selber nachschauen im Worte Gottes. Eine ganz starke Schriftstelle wäre Jakobus 4, der sagt, die Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegenüber Gott. Und es muss uns klar sein, dass durch Filme, durch Talkshows, durch Gespräche und so weiter permanent Lebensanschauungen uns präsentiert werden. Permanent etwas uns angeboten wird, was letzten Endes, obwohl es sich gut anfühlt, für uns nicht gut ist. Wir müssen das klar sehen. Wir können nicht irgendwie blind einfach auf alles reagieren. So, sexuelle Reinheit beginnt in unseren Gedanken, beginnt in unseren Bewertungen, in unseren Vorstellungen. Wir werden nachher sehen, wenn wir dann uns mit Fragen beschäftigen, dass so vieles, wenn wir die richtigen Denkvoraussetzungen haben, sich von alleine beantwortet. Und wenn die verkehrten Denkvoraussetzungen da sind, dann ziehen wir auch falsche Schlüsse. Wir ziehen einfach falsche Schlüsse. Weil wir Dinge für normal halten, die Gott überhaupt nicht für normal hält. Ja. So, gestern hatten wir diesen wichtigen Punkt schon ein bisschen angesprochen. Ja. Sagt die Bibel wirklich, dass Sex vor und außerhalb der Ehe verboten ist, nicht im Plane Gottes ist? Ja, die Bibel sagt das ausdrücklich. Denk nur an die Situation damals mit Josef und Maria. Was war sein Problem? Wenn die Verlobte schwanger ist, wo ist das heute in unserer Gesellschaft ein Problem? Warum war das für Josef ein Problem? Weil das außerhalb der Ordnung Gottes war und weil das auch von den Menschen nicht akzeptiert wurde. Deswegen war das für ihn ein Problem. Das heißt, er kannte die Ordnung Gottes. Ja? Und dieser Begriff Unzucht oder Hurerei, je nachdem, was für eine Bibelübersetzung wir haben, aus dem Griechischen, es bedeutet einfach jegliche Art von verbotenem sexuellen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das ist Unzucht. Jegliche Art von verbotenem Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das ist Unzucht. Das griechische Wort heißt Porneia. Da kommt auch das Wort Pornografie her. Ja? 1. Korinther 5, Vers 1, Paulus sagt zu den Korinthern, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet. Also Unzucht, aber da sogar noch eine ganz schlimme und spezielle Variante, nämlich dass einer seines Vaters Frau hat. So, hier sehen wir eine verbotene Beziehung und das wird als Unzucht bezeichnet. Die sind nicht verheiratet und leben miteinander wie Mann und Frau und das wird als Unzucht bezeichnet. So, wenn 2 und 2 4 ist, dann kannst du aus solchen Schriften ganz klar ableiten, Gott hat dort einen Maßstab und Gott hat dort ganz klare Linien, was geht und was nicht geht. Und es heißt, 1. Korinther 6, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Wir sündigen gegen unseren eigenen Leib, sagt das Wort Gottes. Nicht, wenn wir sexuell aktiv sind, sondern wenn wir in verbotener Weise sexuell aktiv sind. Wenn wir sexuelle Beziehungen haben, außerhalb der Ordnung Gottes. Ich habe das gestern schon versucht, stark herauszustellen. Diese Ordnungen sind deswegen so stark und so klar, weil Gott diese herrliche Gabe vor Missbrauch und vor Zerstörung und Selbstzerstörung schützen möchte und schützen muss. Nicht, weil Gott gegen Spaß ist. Ganz im Gegenteil, um einen maximalen Lustgewinn zu haben, hat Gott diese klaren Ordnungen gesetzt. Genau wie der Handbuchschreiber deines Autos sagt, wenn du einen Benziner hast, tu da kein Diesel rein oder umgekehrt. Weil er möchte, dass du lange Freude an deinem Auto hast. Er ist nicht gegen dich, er ist nicht gegen dein Auto. Sondern er will einfach, dass du es sinnvoll benutzt. Und wir sollen die Unzucht fliehen. Fliehen heißt fliehen. Wegrennen. Fliehen und dadurch in Sicherheit kommen. Einer Gefahr entrinnen, entkommen, flüchten. Das heißt fliehen, vermeiden. Epheser 5, Vers 3. Unzucht und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt. Anzügliche Witze, Obszönitäten gehören nicht in den christlichen Sprachgebrauch. Und habt den Mut und habt das Herz, wenn solche Dinge auf deiner Arbeitsstelle passieren, dass du nicht mitmachst und nicht mitlachst. Und du wirst sehen, durch dein Verhalten kommt die Furcht Gottes auf die Leute. Ich habe das erlebt auf der Arbeit. Ich habe das erlebt, dass Leute ihr Vokabular umgestellt haben, in meiner Gegenwart nicht mehr gewagt haben, bestimmte Ausdrücke zu gebrauchen. Du kannst ein Träger der Gegenwart und des Lichtes und des Maßstabes Gottes sein, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist möglich. Halleluja. Dies ist der Wille Gottes, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. eure Heiligkeit, dass ihr euch der Hurerei oder der Unzucht, je nachdem welche Bibelübersetzung wir haben, enthaltet. Aber es geht weit über das Verhalten hinaus. Es geht auch um die inneren Dinge, die vielleicht für manche nicht so unbedingt sichtbar sind. Es geht auch, ihr lieben Männer, zum Beispiel um unsere Augen. Die Bibel hat etwas über den Gebrauch, über den guten und richtigen Gebrauch der Augen zu sagen. Und die Augen setzen die Fantasie in Gang. So, wenn du deine Augen in Disziplin hältst, wird deine Fantasie in Disziplin sein. Wenn du erlaubst, dass deine Augen sich alle möglichen Dinge anschauen und das Fleisch des Menschen, dein Fleisch und mein Fleisch, liebt es, wenn es schon nicht sündigen darf, wenigstens andere beim Sündigen zuzuschauen. Das ist die Natur des Fleisches. Das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und das ist, warum alle möglichen Filme eine solche Konjunktur haben. Weil Leute es genießen, Sünde anzuschauen. Das bezieht sich nicht nur auf sexuelle Dinge, das bezieht sich auch auf Gewalt, auf unflätige Redeweise, Fluchen und so weiter, auf viele Bereiche. Hiob sagt es so, Hiob 31, Vers 1. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken sollen? Er hat sich vorgenommen, er hat einen Bund gemacht, einen heiligen Eid geschworen. Was wird er anschauen und wie wird er anschauen? Es ist ein Unterschied, ob du als junger Mann siehst, das ist eine Frau, die hat Gott schön gemacht und die ist attraktiv. Oder ob dein Blick eine Fantasie in Gang setzt. Das ist ein Unterschied. Und ihr lieben Schwestern, keine Verdammnis, wenn Gott dich schön gemacht hat. Aber benutzt du deine Schönheit, um Männer zu verwirren? Ziehst du die Blicke auf dich, benimmst du dich, kleidest du dich auf eine Art und Weise, um Männer aufmerksam zu machen auf dich? Wenn du das tun würdest, würdest du über eine Linie gehen und würdest Probleme erzeugen und in Probleme hineinkommen. Tu das bitte nicht. Ganz allgemein wird gebetet im Psalm 119, Vers 37, ich wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. So, wenn wir Dinge anschauen, die nicht geeignet sind, und vom Hebräischen her hat das etwas mit Dingen des Götzen zu tun, das, was hier das Eitle benannt wird. Manche Bibel übersetzen Belials Dinge, Dinge, die mit dem Belial zu tun haben, mit dem Götzen. Belebe mich auf deinen Wegen. Ich will keine heillosen Dinge ins Auge fassen. Übertretung zu begehen, das hasse ich. Das soll nicht an mir kleben. Was ich gestern auch schon gesagt habe, von der Bibel her, von dem, was Erlösung ist und was der Heilige Geist in deinem Leben tun will, es ist göttlicher Standard, dass du selber herrschst. Und dass du entscheidest, was du denkst, was du fühlst, was dich bewegt, was du fantasierst, was du redest. So viele Menschen behandeln ihr eigenes Leben so, als wenn sie überhaupt nicht am Steuer sind, und sie sind das dann offensichtlich auch nicht. Und sie sagen, es ist einfach passiert. Ja, also ich wachte auf und wunderte mich, wer liegt da neben mir. Es ist einfach passiert, ich weiß auch nicht wie. Wir als Kinder Gottes, wir herrschen. Und wenn ich am Morgen aufwache, ich weiß ganz genau, wer neben mir liegt. Ich muss nicht irgendwie überlegen, wie war nochmal ihr Name. Ich weiß, wie die Dame heißt, die neben mir im Bett liegt. Halleluja. Das ist doch wunderbar. Wie viele Leute haben da die Krise am Morgen? Meine Güte, wie komme ich hier hin? Was ist passiert? Wer ist das da neben mir? Wir herrschen. Gott gibt uns Gnade zu herrschen. Bevor du anfängst zu herrschen, musst du glauben, dass das normal ist. Du musst glauben, dass du kein Tribut mehr zahlen musst an die Sünde. Du musst glauben, dass das neue Leben in Christus im Heiligen Geist ein Leben in Freiheit und Herrschaft ist. Wir werden nie in Herrschaft kommen, solange wir denken, was alle anderen tun, das ist normal. Was normal ist, sagt uns Gottes Wort. So einfach ist das. Er hat einen Geschmack, er hat einen Maßstab und er sagt, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich. Und Vertrauen ist, wie ich das gestern schon versucht habe auszudrücken, Gott, es ist sinnvoller, ihm zu vertrauen als uns selbst. Ein ganz wichtiger Punkt, um in Reinheit hineinzukommen und in Reinheit zu bleiben, ist die Art der Freundschaften und der Beziehungen, die du hast. Es wird nicht möglich sein, in Reinheit zu leben und du hast alle möglichen Umgebungen und Menschen um dich herum und deine Freunde sind alles Leute, die haben völlig andere Maßstäbe. Das wird nicht möglich sein. Paulus sagt es so, irrt euch nicht, böser Verkehr verdirbt gute Sitten. So, deine Freunde müssen Menschen sein, die sagen, ich will Jesus lieben, ich will Jesus nachgehen, ich will in seinen Wegen wandeln, ich will lernen, ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Das müssen deine Freunde sein. Und nicht Menschen, die dich runterziehen, nicht Menschen, die es dir leicht machen zu denken, na guck mal, die sündigen und die leben in diesen Dingen und die kommen damit durch und kein Blitz fällt vom Himmel, kein Gericht kommt auf sie. Also das scheint doch alles nicht so heiß zu sein. Such dir Freunde aus, die Jesus lieben und die Jesus nachfolgen. Nicht Freunde, die Sünde rechtfertigen, die selber im Kompromiss leben. Du kannst nicht in Klarheit leben, wenn du solche Menschen um dich herum hast. Okay, so das als erstes, ein erster wichtiger Schritt, wir lernen durch das Wort Gottes, durch die richtige Gemeinschaft und durch die Kraft des Heiligen Geistes, wir lernen in Herrschaft und dadurch auch in Reinheit zu leben. Wir werden nicht bestimmt von Gefühlen, wir werden auch nicht bestimmt von unserem Körper. Manche Leute denken irgendwie, sie sind Sklaven ihres Körpers. Wenn der Körper irgendwas will, dann muss man das tun. Ich sage, eine gute Möglichkeit, diesem Irrtum zu entrinnen, lerne einmal zu fasten. Und entdecke, wer wirklich herrscht. Du herrschst. Der Magen knurrt und sagst, ruhig, übermorgen kriegst du wieder was. Du herrschst. Und zum ersten Mal kommt die Idee, hey, mein Körper und ich, das sind zwei verschiedene Dinge. Manche Leute halten das völlig für eins. Das ist aber nicht der Fall. Eines Tages wirst du diesen Körper verlassen und du lebst immer noch. Aber wir sind so materialistisch geprägt und wir haben ein Weltbild vom Leben, was mit der Bibel überhaupt nichts zu tun hat. Du bist nicht der Körper. Du lebst in deinem Körper und das bringt dir bestimmte Begrenzungen mit. Aber du bist nicht dein Körper. Und das heißt, du bist nicht verpflichtet, auf jeden Wunsch und jedes Gefühl und jedes Verlangen deines Körpers einzugehen. Du bist nicht verpflichtet. Ein körperliches Signal bedeutet nicht, du musst sofort agieren. Wenn du das glaubst im Allgemeinen, dann kannst du das auch anwenden auf deine sexuellen Bedürfnisse. Wenn du das nicht glaubst, hast du schon von vornherein verloren. Die Kraft Gottes wird freigesetzt durch Glauben. Wenn dein Denken falsch ist, wird dein Glauben falsch sein und dann wird dein Verhalten falsch sein. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder zurückgehen zum Wort Gottes und beginnen damit, unser Denken zu erneuern. Die Kraft Gottes kann nicht kommen zu einem Menschen, der denkt, wie die Welt denkt. Das ist unmöglich, weil wir in Unglaube sind und damit eigentlich in Auflehnung. Das bedeutet ganz praktisch, wenn ein junger Mensch sich verliebt, soll vorkommen. Ist keine Panik angesagt. Aber das ist nicht der Grund, dass ich auf jeden Impuls, den ich in meiner Seele erlebe, zu reagieren habe. Ich kann mich erinnern, ich habe gestern schon gesagt, mit 21 habe ich mich bekehrt und dann ein paar Jahre später, ich habe mich verliebt. Aber meine Entscheidung war, ich will ein Leben führen, um im Willen Gottes zu leben. Ich möchte Gott verherrlichen durch mein Leben. So was tust du, wenn du verliebt bist? Du gehst damit zum Herrn. Und er hat gesagt, Herr, wie sieht das aus? Zugegeben, die Startbedingungen sind schwierig, sie ist schon verlobt. Ich dachte, das ist kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber Herr, was sagst du dazu? Und Gott hat glasklar zu mir gesprochen. Weißt du, was er gesagt hat? Ich sage es einmal und ich will es ein bisschen erklären, weil das vielleicht, wenn du es nur so hörst, irgendwie verkehrt verstehen könntest. Gott hat mit unglaublicher Gewissheit und Stärke, er hat zu mir gesagt, die kannst du vergessen. Nicht, die ist nix, die kannst du, nein, ich gebe dir die Kraft, sie zu vergessen. Die kannst du vergessen. Das ist nicht die, die ich für dich habe. Du kannst sie vergessen. So, verliebt zu sein, bedeutet überhaupt nicht, das wird dir etliche Male in deinem Leben passieren und ist dir wahrscheinlich schon passiert. Bitte, begehe nicht den Fehler und sage, ja, das muss doch von Gott sein. Gott sitzt nicht im Himmel und drückt die Knöpfe und heute hat er den Spaß, mal den Knopf verliebt sein zu drücken und jetzt drückt er den Knopf und huch, ich bin so verliebt. Ja, das muss jetzt Gott sein. Gott hat dir die Fähigkeit gegeben zu fühlen, die Fähigkeit gegeben zu denken, die Fähigkeit gegeben zu planen. Was du mit diesen Fähigkeiten machst, ist deine Sache und ist deine Verantwortung. So bitte lass uns nicht so übergeistlich sein, wie ich das schon so oft gehört habe und sagen, ja, dass ich jetzt so verliebt bin, ich habe ja nie an die gedacht, aber jetzt geht sie mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Das muss ja von Gott sein. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, er war 14 und wir waren auf einer Jugendfreizeit und er fiel dadurch auf, dass er an dieser Frau, die glaube ich sogar 2-3 Jahre älter war als er, an ihr hing wie ein Baby an der Nuckelflasche. Also er war überhaupt nicht imstande, normal an der Konferenz teilzunehmen. Er hing an dieser Frau, wie manche Leute an einer Zigarette hängen, um da irgendwie irgendwas rauszuziehen, was sie so dringend brauchen. So hing er an diesem Mädchen, buchstäblich, die ganze Zeit. Ich habe ihn mir zur Seite genommen, habe mit ihm gesprochen und habe versucht, ihm zu erklären, du bist 14. Das ist eine wichtige Phase in deinem Alter. Und eine Menge Dinge passieren dort. Auch in deiner Persönlichkeit. Und es gibt eine Menge Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich sage dir, es ist nicht im Plan Gottes, dass du jetzt, obwohl du dich verliebt hast, diesem Verliebtheitsgefühl nachgehst und mit inklusive Zärtlichkeiten eine Beziehung beginnst mit einer jungen Frau. Es ist nicht im Willen Gottes. Und dieser junge Mann fing so arrogant und überheblich an, mit mir zu diskutieren und mir lauter Beweise zu geben, was alles prophetische Beweise sind, warum das von Gott ist. Und er hat gebetet und hat gesagt, Gott, wenn das von dir ist, dann soll sie am nächsten Sonntag ein grünes Top anziehen. Und lauter solche Dinge. Und das ist alles so eingetroffen und ich kann nicht ihm ausreden, dass das ein Zufall wäre. Das ist der Wille Gottes. Und dann war ein Altarruf und er stand vorne und sie stand genau neben ihm. So, er weiß, das ist der Wille Gottes gewesen. Ganz genau. Und alle meine Argumente sind zerschellt an seinen großen Gewissheiten. Jahre später hat er mir ein Mail geschrieben und hat gesagt, er muss sagen, dass er sich entschuldigen möchte für seine arrogante Haltung, dass er nicht zugehört hat. Heute weiß er, dass das alles richtig war, was ich ihm gesagt habe. Er ist jetzt Jugendleiter in einer Gemeinde und er möchte, dass ich komme und über sexuelle Reinheit lehre und über die Dinge, die er selber damals nicht hören wollte. Das ist, was die jungen Leute brauchen. Er sagt, bitte komm und lehre unsere Leute. So manchmal dauert es ein paar Jahre, bis wir zur Vernunft kommen. Und manche müssen es auf die harte Tour lernen, weil sie nicht auf das Wort hören wollen. Aber auf das Wort Gottes zu hören und sich zu demütigen, ist die schmerzloseste Art und Weise zu lernen. Es gibt andere Methoden. Manche brauchen eine dicke Betonwand, gegen die sie mit ihrem Kopf rennen, um festzustellen, es gibt etwas Härteres als mein Dickkopf. Aber die einfachste und schmerzloseste Art zu lernen, ist zu sagen, Gott, du bist Gott, ich bin nicht Gott, unterweise mich, lehre du mich, hilf du mir. So ist es ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, alles hat seine Zeit. Und auf Partnerschaftssuche zu gehen, braucht auch seine Zeit. Schon der Gesetzgeber sagt, es gibt einen Punkt, wo du für reif und für mündig erklärt wirst. So, der Gesetzgeber glaubt, er kann sagen, wann wenigstens grob ungefähr eine Reife zum Leben da ist, um zum Beispiel bestimmte Geschäfte zu tätigen, um bestimmte Dinge verantwortlich zu übernehmen. Wenn da ein 14-Jähriger kommt und sagt, das ist alles Unsinn, ich bin schon reif, dann wem wollen wir glauben? Wessen Wort hat mehr Gewicht? Und wenn du in einer Entwicklung bist und deine Persönlichkeit ist noch nicht gefestigt, du weißt noch nicht, wer du bist, du weißt noch nicht, was das Leben mit Gott wirklich bedeutet, und du bist 14, Gott wird dir nicht deinen Traummann und deine Traumfrau präsentieren und die Ampel auf grün schalten und sagen, und morgen darfst du eine Beziehung mit allem drum und dran mit ihr beginnen. Gott ist klüger als das. Wie wäre es mit einem Amen? Danke. Amen heißt, so sei es. Wusstest du das? Ja? Es gibt eine Reife zur Ehe. Und in unserer Gesellschaft darfst du unter 18, bis auf wenige Ausnahmen, die vom Jugendamt dann bestätigt werden, du darfst nicht heiraten. Dagegen kannst du rebellieren, das finde ich ungerecht, wer schreibt mir hier was vor? Aber der Gesetzgeber hat sich dabei etwas gedacht. Und diese Normen und diese Ideen, letztendlich, wenn das auch nicht mehr sehr sichtbar ist, das kommt her von Gottes Sicht vom Leben. Und Gott sagt, ich möchte, dass du in Reife kommst und dass die Voraussetzungen da sind, dass du wirklich eine Beziehung nicht nur beginnen kannst, sondern sie erfolgreich wirklich leben kannst. Und du findest keine Unterstützung im Worte Gottes für die Idee, die heute völlig normal ist in der Welt, dass man mit 12, 13 oder 14, man hat einfach seinen Freund, man hat einfach seine Freundin. Und nach 2 Monaten hat man einen anderen Freund oder eine andere Freundin. Und nach ein paar Jahren hat man schon ein ganzes Sammelsurium von Erinnerungen und Erfahrungen sich so zugelegt. Das ist alles nicht der Wille Gottes. Ja, was ist dann der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass du einfach in der Weise, wie es am Anfang war, dich in die Ordnung Gottes hineinfügst. Ich frage immer so gerne, ja, wie hat Adam seine Frau bekommen? Er ist rumgelaufen im ganzen Garten, hat gesucht, hat Heiratsanzeigen geschaltet, hat im Internet, im Chatroom angeklopft, war unheimlich aktiv. Das Thema hat ihn von morgens bis abends interessiert. Nein, was sagt die Bibel? Er schlief. Das heißt, das Thema hat ihn überhaupt nicht interessiert, er hat es beiseite gelegt. Und solange nicht klar ist, dass du im heiratsfähigen Alter bist, lass es doch einfach ruhen. Wie es an einer Stelle heißt, wecke die Liebe nicht, bevor es ihr selber gefällt. Wenn du nicht weißt, dich richtig einzuschätzen, dank sei Gott, da gibt es Eltern, da gibt es geistliche Leitung, da gibt es Älteste, da gibt es Menschen, die Jesus mehr kennen und mehr verstehen vom Leben als du. Und man kann hingehen und sagen, bist du der Meinung, du kennst mich, ich bin in deiner Gemeinde und du siehst, was ich so die ganze Zeit so treibe. Bist du der Meinung, dass ich im ehefähigen Alter bin? Und wenn er sagt, ja, Halleluja, hast deine erste Hürde genommen. Jetzt kannst du einen Ehepartner suchen. Wenn er sagt, nein, warum rebellieren, warum protestieren, warum nicht einfach sich demütigen, warum nicht glauben, andere können mich besser einschätzen, als ich mich selber einschätzen kann. Der einzige Grund, warum wir dieses Nein nicht akzeptieren, ist, dass wir eine selbstzentrierte Haltung haben. Das heißt, wir glauben, wir alleine können uns einschätzen. Niemand anders hat dieses geistliche Verständnis und diesen Durchblick und diese Klarheit im Verständnis wie ich selber. Sprich, wir leben in Anmaßung, wir leben in Stolz. Und Demut Gott gegenüber zeichnet sich immer aus durch Belehrbarkeit und Korrigierbarkeit und die Willigkeit, Rat anzunehmen von kompetenten geistlichen Leitern. Das ist das wirkliche Merkmal oder ein wirkliches Merkmal von Demut. So, bevor du nicht bescheinigt bekommen hast, dass es Zeit ist, dass du die Reife hast, und das kann sein, du bist 18 und deine geistlichen Leiter sagen, hey, es fehlen wichtige Erfahrungen. Oder sie sagen dir zum Beispiel, pass auf, wie wäre es mit 2 Jahre WG-Erfahrung? Ab in die WG. Eine der besten Vorbereitungen für die Ehe ist ein bisschen WG-Erfahrung. Denn da lernst du den Unterschied zwischen Hotel Mama und selbstverantwortlichem Leben. Auf einmal trägt dir keiner deine Unterwäsche hinterher, die irgendwo auf dem Weg, auf dem Flur irgendwo du abgelegt hast, in die Zwischenablage. Und auf einmal musst du selber das Geschirr in den Geschirrspüler einräumen oder sogar hast du den Abwaschdienst, weil der Plan sagt, du bist heute dran. Das bringt ganz neues Lebensgefühl. Und in der WG sind die Leute nicht so zimperlich und zaghaft, dir mal, wenn es nötig ist, auf den Fuß zu treten, wie in der Familie vielleicht. So WG wäre eine gute Wahl. Und wenn deine Eltern sagen, hey, du bist 18, aber wir denken, da fehlt noch ein bisschen an Reife und Verantwortungsbewusstsein. Du, 2 Jahre WG. Das klingt für dich wie ab nach Sibirien, aber es ist kein Straflager, es ist eine Möglichkeit, Dinge nachzuholen und zu lernen, die du bis jetzt noch nicht gelernt hast. Ich glaube, dass WG eine ganz segensreiche Angelegenheit ist. Natürlich, ich rede nicht von gemischten WGs, ich rede von Jungs-WGs, ich rede von Männer-WGs. Das ist doch klar, das muss man gar nicht erwähnen. Okay, hier gibt es eine gute Schriftstelle dazu, Sprüche 5. Und du sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht. Zucht bedeutet Unterweisung, Training, Disziplinierung. Wie konnte ich nur hassen die Zucht? Wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte? Wie leicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde? Wer spricht hier? Jemand, der einem großen Unglück knapp entgangen ist, hat ein paar Schrammen abbekommen, aber das ganz große Unglück hat ihn nicht getroffen, aber er kam doch in Schwierigkeiten. Und jetzt schaut er zurück und sagt, hätte ich doch gehört, hätte ich mir doch etwas sagen lassen, hätte ich doch mein Ohr geneigt deren, die mich unterweisen. Ich bin zwar in der Gemeinde, aber ich wäre beinahe untergegangen, mitten in der Gemeinde. Man kann körperlich anwesend sein in der Jugendgruppe, körperlich anwesend sein in der Gemeinde, aber ein Herz haben, das sagt, ich bestimme alleine, wo es in meinem Leben lang geht. Ich alleine kann mich richtig einschätzen. Niemand hat mir etwas zu sagen. Das wäre ganz, ganz große Dummheit. Tu das bitte nicht. Ich weiß, das ist eine der schwersten Hürden, für einen jungen Menschen zu glauben, dass es da Menschen gibt, die sind vielleicht 10, 15, 20 oder 30 Jahre älter, und die sind für mich und die können mir etwas sagen, was ich noch nicht weiß. Aber das ist ein so wichtiger Punkt. Und ich habe viele junge Leute gesehen, voll Eifer, voll Leidenschaft für Jesus, voll Kraft des Heiligen Geistes, ohne diese wichtige Weisheit, die Schiffbruch erlitten haben. Lass dir etwas sagen. Wie im Natürlichen ist es auch im Geistlichen. Ehre Vater und Mutter, auf dass du lange lebst. Und gut lebst, auf dass es dir wohl geht und du lange lebst auf Erden. Das ist im Natürlichen so mit deinen Eltern und das ist im Geistlichen ganz genauso. So, hab Kontakt zu geistlichen Eltern. Hab einen guten Kontakt zu Menschen, wo du aufschaust und sagst, wenn ich einmal groß bin, ich möchte Jesus so lieben und so radikal nachfolgen wie diese Leute. Hab solche Leute in deinem Leben. Wenn das nicht deine Eltern sein können, dann finde solche Leute. Finde sie in den Ältesten, in deiner geistlichen Umgebung. Finde sie. Es ist absolut notwendig, solche Leute zu haben, damit du zu ihnen gehen kannst und Rat holen kannst. Es ist so wichtig. Ich bin dankbar für geistliche Ratgeber, die ich in meinem Leben immer wieder gehabt habe, die mich vor manchen Dummheiten bewahrt haben. Wir müssen einen Schritt des Glaubens tun. Es gibt Leute, die kennen uns besser als wir uns selbst. Es gibt Leute, die können uns besser beraten, als wir uns selber beraten können. Man kann sich danach ausstrecken und man kann das glauben. Es ist möglich. Etwas habe ich noch vergessen, das hätte ich vielleicht vorher einschieben müssen. Manche Leute haben die Idee, sie sind traurig, sie sind einsam, sie sind unglücklich, weil sie alleine sind, weil sie keinen Partner haben. Ein Partner, ein Ehepartner ist nicht dazu geschaffen, deine Leere auszufüllen. Wenn du das glaubst, ich bin leer, ich bin frustriert, ich bin einsam, mein Leben bedeutet nichts, weil ich keinen Partner habe. Und ich muss jetzt unbedingt einen Partner finden, damit mein Leben Sinn macht und damit ich erfüllt bin. Wenn du das glaubst, bist du voll auf Hollywood reingeflogen, voll. Und du hast Erwartungen an deinen Partner, die wird er niemals erfüllen können. Und diese Beziehung, wenn sie zustande kommt, wird niemals halten können, niemals. Spüre den Unglauben. Oh, glaub das. Wir sind geschaffen, um in Gott unsere Erfüllung zu haben. Das ist besonders ein Wort für die Ladies und sagen wir mal so, wenn es dann so gegen Ende 20 kommt und die Torschlusspanik irgendwie greifen will. Was eine christliche Frau attraktiv macht, ist ihr Erfülltsein in Jesus. Die Männer spüren das, wenn du glaubst, ist es der, ist es der, ist es der. Das hängt sich wie ein Mühlstein um ihren Hals. Und wenn nur sich was anbahnt und sie spüren, welche Last und welche Erwartung da auf sie kommt, sie rennen und suchen das weiter, weil sie das nicht ertragen können, diese Aufgabe zu übernehmen, diesem armen, frustrierten Mädel jetzt den Lebensinhalt zu geben. Das ist eine Illusion, die kommt geradewegs aus Hollywood. Wir sind geschaffen, um in Gott unsere Identität und Geborgenheit und Erfüllung zu haben. Alleine das wäre ein Thema von 14 Tagen. Und da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, aber die Bibel redet davon, dass Gott unsere Freude, unser Sinn und unsere Identität sein kann und sein soll. Und wir sind dafür geschaffen. Und wenn wir irgendetwas anderes suchen, ob das materieller Besitz ist oder ein Ehepartner, und denken, das bringt uns den Sinn ins Leben. Wir leben im Götzendienst. Wir leben im Götzendienst. Und eine Katastrophe wird auf unser Leben kommen. So, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir lernen, unser Herz zu öffnen für Gott, und dass wir lernen, die Gegenwart Gottes zu erleben, und dass wir Gott erlauben, uns zu geben, was nur er geben kann. Und wenn das da ist, wenn diese Beziehung zu Gott da ist, kommt alles andere obendrein. Aber wenn das fehlt, dann legen wir auf Menschen ein Joch, und das kann niemand ertragen. Und Menschen werden darunter zerbrechen. Okay, ein anderer wichtiger Punkt, den wir auch einfach, weil wir glauben, dass Gott gut ist und dass Gott gute Absichten hat, akzeptieren sollen. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, für dich als Ehepartner kommt nur ein Christ in Frage. Nur ein Christ. Das ist ganz klar im Worte Gottes, wenn du das nachlesen willst. 2. Korinther 6, Vers 14 ist eine der wichtigen Schriftstellen. Wir sollen nicht unter ein fremdartiges Joch gehen. Was ist ein Joch? Früher hat man, wenn man zum Beispiel Tiere, die einen Wagen ziehen sollten oder sollten pflügen, die hat man mit einem Holzding zusammengespannt, damit sie jetzt zusammen in eine Richtung gehen. Das ist ein Joch. Also ein Zusammenschluss, um gemeinsam etwas zu erreichen, was man alleine nicht tun kann. Und in diesem Sinne, nicht im Sinne von Bedrückung und von Last und von Schmerzen, aber in diesem Sinne, zusammengestellt zu sein und gemeinsam etwas zu erreichen, was keiner alleine kann, ist die Ehe ein Joch. Bitte nimm nicht diesen Satz isoliert, geh raus und hat gesagt, ja, der Henkel hat gesagt, die Ehe ist ein Joch, das Ganze alles abhaken. Ja, nein, aber wir sind zusammengestellt und zusammengespannt, und wir sollen gemeinsam uns ergänzen und unsere Kraft zusammentun, und wir sollen gemeinsam etwas erreichen, was wir alleine nicht können. Und wir können nicht unter ein fremdartiges Joch kommen. Wir können nicht mit jemandem zusammengestellt sein, für dessen oder in dessen Leben ganz andere Dinge wichtig sind als für uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Das wird niemals funktionieren. Eine weitere Schriftstelle findest du 1. Korinther 7, Vers 39. Ja, hier geht es um eine Frau, die Witwe geworden ist. Sie ist frei, sich zu verheiraten, heißt dann im zweiten Teil. Das ist eine schöne Stelle hier. An wen sie will. Natürlich, wenn er auch will. Ist logisch. Ja? An wen sie will, nur im Herrn muss es geschehen. da hast du zwei starke Schriftstellen. Und denk an die ganze Sache mit Israel, die starken Warnungen, wo Gott immer wieder gesagt hat, nehmt keine aus den anderen Völkern um euch herum. Warum? Weil sie den Götzen dienen und wenn ihr eine solche Frau euch nehmt, sie wird euch verführen. Sie wird einen Einfluss ausüben, den ihr nicht haben wollt. Und ihr werdet selber abweichen vom Herrn. Das findest du viele Male bei Israel. Ich weiß, habe selber solche Frauen getroffen, die dachten, die sind stark im Herrn. Und sie werden ihren ungläubigen Partner, den sie beabsichtigen zu heiraten, sie werden den gewinnen. Es gibt eine nette Anekdote von Spurgeon, wo auch eine Frau kam und ganz begeistert erzählte, wie verliebt sie ist und sie wird jetzt heiraten. Klar, er ist noch nicht gläubig, aber Gott hat zu ihr gesprochen und sie wird ihn gewinnen zum Herrn. Und Spurgeon hatte sehr irgendwie realistische Bodenhaftung und er sagt, Schwester, komm mal her, hier ist ein Tisch, stell dich mal auf den Tisch. Dann hat er sie auf den Tisch gestellt und dann hat er ihr die Hand gegeben und hat gesagt, so, jetzt zieh mich mal auf den Tisch. Natürlich konnte sie ihn nicht auf den Tisch ziehen. Und dann hat er gesagt, pass auf, was passiert. Und hat er einmal so gemacht und hat sie vom Tisch runtergezogen auf das Niveau, wo er stand. Hat gesagt, noch eine Frage? Wenn du meinst, dein zukünftiger Ehepartner, der noch nicht gläubig ist, ist vom Herrn und er wird sich bekehren, dann bete und gib ihm Zeit, dass er sich bekehrt. Und dann als Frau sage ich den guten Tipp, er soll sich nicht bei dir bekehren. Bring ihn in Verbindung mit ein paar knackigen Männern, die ihm sagen, wo es lang geht. Wie viele Männer, die eine Frau haben wollen, sind bereit, alles zu tun. Die schwören alles, die holen dir jeden Stern vom Himmel, die versprechen alles. Die bekehren sich auch, aber die bekehren sich zu dir, um dich zu bekommen. Und ihr lieben Frauen, seid da klar. Seid entspannt. Und wenn wir ein erfüllter Single sind, weil Gott unsere Erfüllung und unsere Freude ist, dann können wir sagen, hey, wenn du mich haben willst, unter einer Bedingung, du gefällst mir, ja, aber wenn du mich haben willst, dann als geisterfüllter, radikaler Mann Gottes, der mir in der Nachfolge vorauseilt, so bitte, komm in die Hufe und in 2 Jahren können wir sehen, wie die Dinge aussehen. Das wäre eine christliche Frau, die ein gesundes Selbstbewusstsein hat. Und natürlich, wenn wir in der Torschlusspanik sind und wir sind dankbar für jeden, der sich für uns interessiert, dann können wir so nie reagieren. Aber wenn wir wissen, wie kostbar wir sind und wie wichtig das ist, dass wir einen Ehepartner haben, der nicht nur sagt, okay, gut, also ich bin auch gläubig und von mir aus darfst du in die Gemeinde gehen, aber andere Dinge sind ihm viel wichtiger. Das kann nicht funktionieren. So, das ist ein wichtiger Grundsatz. Ein wichtiger Grundsatz, wenn du ein Kind Gottes bist und du lebst mit Jesus, du wirst einen Menschen heiraten, der in den Wegen Gottes lebt. Etwas anderes kommt überhaupt nicht in Frage. Wie viele Geschichten habe ich im Laufe der letzten über 30 Jahre gehört von Frauen, die das im Prinzip bejahen, aber in ihrem Falle hat Gott gesprochen. Oh, dieses ganze Prophetische um dieses Thema herum. Wir haben nie eine Ader zum Prophetischen, aber dann auf einmal in diesem Gebiet werden wir alle so prophetisch und wir haben solche Bestätigungen vom Herrn und Gott hat so klar geredet und wir wissen ganz genau, das ist vom Herrn. Hallo, Gott redet nicht im Gegensatz zu diesem Buch. Er tut das nicht. Er tut das nicht. So bleib da entspannt und sag, das ist meine Vorstellung. Eine Ehe zu führen in der Wahrheit und der Kraft des Heiligen Geistes in den Bahnen des Wortes Gottes. Ja, aber was ist, wenn dann keiner kommt, speziell als christliche Lady und keiner interessiert sich für mich? Bleib dran. Vertrau Gott. Sag Gott, wenn du mir nicht einen gläubigen Mann gibst, ich werde nicht mein Leben kaputt machen für irgendeinen. Ich werde das nicht tun. Ich hatte eine Mitarbeiterin, Sekretärin, sie war weit jenseits der 40 und immer noch nicht verheiratet. Und ich habe sie ermutigt und ermutigt, sie wollte heiraten. Und ich habe sie ermutigt, ich habe gesagt, halte aus, verkauf dich nicht unter Preis. Gott hat etwas Gutes für dich, bleib dran. Und ein paar Jahre später, jemand fing an, sich für sie zu interessieren und sie ist verheiratet. Und ich habe eine gute Sekretärin verloren. Und ich habe mitgebetet und ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut, als das endlich gekommen ist. Gott sieht den Wunsch deines Herzens. Gott sieht das. Ja. Das ist so wichtig, dass wir ihm dort vertrauen. Okay, gehen wir ein bisschen weiter. So, du bist im Alter der Ehereife, du bist ein erfüllter Single, der seine Lust am Herrn hat und nicht in den Dingen der Welt und der nicht nachhängt der Idee, du musst unbedingt jetzt, egal wie und egal auf welche Art und Weise, einen Partner haben. Ja, okay, da bist du jetzt. Was jetzt? Ich sehe zwei Extreme im christlichen Lager. Und es gibt die einen, die sind so geistlich, oder ich würde das nennen übergeistlich, und die warten darauf, bis mit 150%iger Sicherheit Gott gesprochen hat, der Engel des Herrn hat sie nachts geweckt, mit seinem Stab angerührt, bing, und jetzt enträtsel ich dir den Namen deines Ehepartners, und dann kommen noch ein paar Bestätigungen, ein Komet fliegt vorbei oder irgendwelche ganz dramatischen Dinge. Und dann weißt du, es ist deine Frau, und dann gehst du hin und sagst, der Herr hat mir gesagt, du sollst meine Frau sein. Und sie sagt, genau das hat er zu mir auch gesagt. Und dann schreitet ihr im Glauben zum Traualtar. Und bevor das nicht passiert ist, bevor der Engel des Herrn nicht gekommen ist, der Komet geflogen ist und noch drei Prophetien gekommen sind, wirst du gar nichts tun. Das ist totaler Unsinn. Totaler Unsinn. Und dann haben wir alle dieses schöne Buch von Derek Prinz gelesen und dann haben wir gesagt, jawohl, so muss es sein und hundertprozentig vom Herrn und bevor überhaupt wir uns kennen, bevor überhaupt eine Nähe da ist, ein Vertrauen da ist, ein Angezogensein zueinander, wir wissen vom Herrn, wir sind füreinander bestimmt. Forget it. So sehr ich Derek Prinz schätze, ich glaube, er hat dem Volk Gottes nicht einen gewaltigen Dienst getan mit diesem Buch, weil zu viele Leute einfach sagen, ja, das ist normal, das ist der Maßstab. Es gibt einige wenige Geschichten, wo absolut übernatürlich Gott so Paare zusammengeführt hat. Das sind wenige, wenige Ausnahmen gegenüber den vielen, vielen Millionen von Ehen, die auf eine ganz andere Art und Weise zustande kommen. Überhaupt habt ihr mal gehört, wie das vor ungefähr 250 Jahren mit den Herrenhutern gewesen ist, wie die das gemacht haben? Witz Herrenhut, eine gewaltige, vielleicht die einzige echte Ausgießung des Heiligen Geistes, die eine ganze Gemeinschaft erfasst hat und transformiert hat und in das Feuer Gottes hineingebracht hat und die gewaltige Dinge getan haben. Und eins der Dinge war, sie haben eine Nonstop-Anbetung begonnen, einen Gebetsdienst. Und sie haben gebetet für die Nationen und haben gehört, dass Gott gesagt hat, sie sollen Menschen ausschicken. Und eigentlich mit den Herrenhutern unter Zinzendorf fing die Missionsbewegung wieder neu an. Und sie haben Missionare in die Karibik geschickt, nach Grönland geschickt, zu verschiedenen Orten. Und dann haben sie das erlebt, dass Missionare zurückschreiben und sagen, wir sind hier an der Front und Gott ist mit uns und Leute bekehren sich, aber wir hätten doch gerne einen Ehepartner, wir beantragen Heimaturlaub, wir wollen nach Hause kommen, finden eine Frau, heiraten und dann gehen wir wieder zurück aufs Missionsfeld. Haben die leitenden Brüder geschrieben, das dauert alles viel zu lange, wir wissen einen besseren Weg. Bleibt ihr dort, wo ihr seid, in der Karibik, auf Grönland. Wir beten hier, wir finden eine Schwester, und wir werden ihr das vorlegen und wenn sie sagt, ja, ich bin bereit, dann werden wir sie schicken mit Schiff. Und das ist der Ankunftstag. Sei am Hafen, das Schiff kommt und da wird deine Braut sein. Nicht 10 und dann kannst du eine auswählen, nur eine wird auf dem Schiff sein. Wir sind so verdreht von Hollywood, dass wir sagen, so eine Ehe, das kann ja gar nicht funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren. Und da ist das Problem. Die Illusion ist, wenn der Traumpartner kommt, gibt es die Traumhochzeit und dann machen wir die Traumreise auf dem Traumschiff und dann haben wir die Traumehe. Und die ist einfach nur deswegen die Traumehe, weil es eben der Traumpartner ist. Das ist Hollywood pur. Die Qualität einer Ehe hängt nicht davon ab, ob das der Traumpartner ist, sondern wie beide miteinander umgehen. Übrigens, hier möchte ich das einflechten, weil das jetzt gerade gut passt. Ich rate dringend ab von der sogenannten Topfdeckeltheorie. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Topf passt ein Deckel. Und bei den charismatischen Christen liegt dann die Betonung auf ein Deckel. Und das bringt eine Menge Stress, weil das bedeutet Hilfe. Wenn ich den verpasse, dann war's das. Ich glaube, dass Gott einen Plan hat für dein Leben. Aber wie das immer so ist mit allen möglichen anderen Dingen, müssen auch andere Menschen ihren Platz einnehmen in diesem Plan. Und Gott kann den freien Willen nicht übergehen. Gott kann einen Menschen aussuchen für dich. Aber wenn dieser Mensch, aus welchen Gründen auch immer, Nein sagt, kannst du nicht oder bist du nicht verurteilt, jetzt alleine zu bleiben. Sondern Gott sagt, kein Problem, ich finde Ersatz und du wirst nichts vermissen. Alleine schon aus meiner eigenen Biografie muss ich diese Topfdeckeltheorie verwerfen. Die Frau, mit der ich heute verheiratet bin, seit 27 Jahren, ist nicht die Frau gewesen, mit der ich zuerst verlobt war. Ich war verlobt, 8 Monate. Und im Laufe dieser 8 Monate gab es Probleme, die waren derart, dass sich herausstellte, dass meine Verlobte nicht imstande war, nicht die Klarheit und die Kraft aufgebracht hat, dem Druck zu widerstehen. Es gab einen gewaltigen Druck von Seiten der Gemeinde, von Seiten ihrer Familie, nach der Art, der Vater sagt, schau mal, wie krank deine Mutter ist und alles nur, weil du diesen Henkel heiraten willst, du wirst sie noch ins Grab bringen. Und sie konnte diesem Druck, dieser Manipulation nicht standhalten. Und sie war total hin und her geworfen. Sie liebt ihre Mutter und jetzt durch die Beziehung zu mir angeblich, was ja alles Lüge ist, ja, angeblich kommt die Mutter fast ins Grab. So, da war sie zerrissen in ihrer Liebe zur Mutter und ihrer Liebe zu mir. Und ich habe verstanden, das, was Gott in meinem Leben tun will, wird etwas mit enormen geistlichen Kämpfen zu tun haben, mit Auseinandersetzung, mit Druck, mit Verfolgung. Und wenn sie jetzt schon einknickt und nicht stehen kann und wissen kann, wo sie hingehört, das, was Gott mir gesagt hat, was er mit meinem Leben tun will, werde ich mit dieser Frau niemals tun können. Und obwohl ich sie so geliebt habe, habe ich einen Schnitt gemacht und habe gesagt, Herr, ich beende das. Hier ist mein Herz. Reiß das aus meinem Herzen heraus. Das war nicht einfach. Aber ich bin so dankbar, dass ich das getan habe. Und ein Jahr später habe ich geheiratet, die Frau, mit der ich heute seit über 27 Jahren verheiratet bin und sage, das ist nicht zweite Wahl. Ich bin absolut begeistert und dankbar, von Herzen dankbar. Und es ist gut so und es ist richtig so. So, schon alleine aus meinem eigenen Erfahren muss ich die Topfdeckeltheorie verwerfen. Sonst müsste ich jetzt leben mit dem Gefühl, das war eigentlich Gottes Plan. Irgendwer hat es versiebt. Naja, jetzt ist halt die Notlösung. Gott ist größer als das. Gott ist größer. Und er kann eine erste Wahl haben und wenn aus welchen Gründen auch immer die nicht zustande kommt, er hat eine zweite erste Wahl. Halleluja. Der Segen, wenn wir die Topfdeckeltheorie verwerfen, ist, dass wir in Entspanntheit kommen. Das Problem der Topfdeckeltheorie ist, du kommst total unter Stress. Was ist, wenn ich nicht mitkriege, wer mein Partner ist? Was ist, wenn er oder sie nicht will? Ja. Und in dieser ganzen Sache, so schwer das auch manchmal fällt, ein wichtiger Grundsatz in dieser ganzen Geschichte, wie finde ich den richtigen Ehepartner? Locker bleiben. Bleib um Himmels Willen locker. Er schenkt mir die Gnade, locker zu bleiben. Oh wie! Er wird es tun, er wird dir helfen. Je verkrampfter du bist, je angespannter du daran gehst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ganz dicke Fehler machen wirst. Also, du weißt, du bist noch gar nicht im heiratsfähigen Alter, kannst du total locker bleiben. Verliebst dich hier, verliebst dich dort, du bleibst locker. Du schaust auf den Herrn und gehst geradeaus weiter. Du musst überhaupt nicht überlegen, ob es wert ist, auf dieses Gefühl einzugehen. Weil schon von vornherein klar ist, es ist gar nicht die Zeit dafür. Es ist nicht die Zeit dafür. Alles hat seine Zeit. So, das ist das eine Extrem. Leute wollen mit prophetischer Treffsicherheit ohne den normalen Prozess des Kennenlernens. Sie wollen einfach vom Herrn Gewissheit haben und dann am besten hingehen und sagen, der Herr hat zu mir gesprochen, du wirst meine Frau. Und im purem Gehorsam und ergriffen von Gottes Furcht wird sie einknicken und sagen, des Herrn Wille geschehe. Und dann geht ihr noch zum Pastor und macht einen Termin aus und dann kommt die Heirat. Bitte, das ist Quatsch. Das andere Extrem ist das Denken der Welt. Wir haben einfach eine Freundin, nicht weil wir heiraten wollen, sondern weil wir jetzt 14 sind und mit 14 spätestens hat man eine Freundin oder einen Freund. Und wenn die Faszination vorbei ist oder wenn es langweilig wird, macht nichts, dann holt man sich den nächsten Freund. Und so überbrückt man die spannende Zeit bis Anfang 20 und so kommt man dann über die Runde, ihr Lieben. Das ist zutiefst Welt. Beginne niemals eine echte Beziehung, wenn du nicht Heiratsabsichten hast. Wenn du in deiner Jugendgruppe bekannt wirst als ein Junge, der rumspielt mit Mädchen, wirst du bald ganz schlechte Karten haben. Weil das kannst du nicht im Verborgenen tun, das wird offenbar werden. So, was können wir tun? Mein Rat, schließ nicht die Augen zu und tu so, als ob es das andere Geschlecht nicht gäbe, sondern lerne einen normalen, ungezwungenen, kameradschaftlichen Umgang mit dem anderen Geschlecht. Du bist im heiratsfähigen Alter, schließ dich einer Clique an oder gründe selber einer und sei mit Menschen des anderen Geschlechts zusammen. In ganz normalen Aktivitäten, Ausflüge, Grillpartys, Geburtstag, tralala, was weiß ich. Die neue Wohnung wird gefeiert und dies und das. Es gibt tausend Anlässe. Du hast ein neues Auto, also musst du eine Party schmeißen und alle deine Bekannten einladen. Ja? Und da hast du die besten Chancen, ohne dass du selber tief involviert bist, jemanden kennenzulernen. Da siehst du, wie Menschen sind. Und es geht um viel, viel mehr und um viel, viel Wichtigeres, als ist sie sexy? Oder fühle ich mich sonst irgendwie zu ihr hingezogen? Die Ehe besteht nachher nicht auf diesem Fundament, glaub es mir. Und der Tag wird kommen und du siehst Falten. Und keine Antifaltencreme kriegt das mehr weg. Und wenn du da dein Hollywood-Ideal hast von irgendwelchen Zeitschriften oder so, das wird nicht tragen. Es geht um andere Dinge. Es geht um ganz andere Dinge. Und dann, wenn du das Terrain sondiert hast und da ist jemand, der dir aufgefallen ist, da ist eine Lady, auf die du dein Auge geworfen hast, die dir gefällt, dann sehr entspannt und sehr langsam fängst du an, Schritte zu gehen. Nicht mit dem Ziel, morgen mit ihr Händchen halten, durch den Wald zu laufen. Wenn ich sage, du fängst an, Schritte zu machen, dann rede ich nicht von Zärtlichkeiten, sondern ich sage ausdrücklich, lass die Zärtlichkeiten außen vor. Es trübt die Optik. Lerne diesen Menschen kennen und es ist nicht schuldhaft, es ist nicht schlimm, es ist nicht peinlich, es ist nicht irgendwie blöd, Signale zu setzen, um dem anderen zu zeigen, ich würde dich gerne näher kennenlernen. Das ist kein Heiratsantrag. Das ist völlig entspannt, du verlierst kein Gesicht. Niemand tut's ins Gemeindeblatt, die beiden gehen jetzt miteinander. Nichts von alledem. Sondern du lernst jemanden kennen. Und das tust du nicht im Bett oder händchenhaltenderweise durch den Park laufen und Zärtlichkeiten austauschen, sondern indem ihr gemeinsam dann auch zu zweit was unternehmt. Aber nicht Unternehmungen wie im Ein-Mann-Zelt in der Toskana zelten gehen oder so etwas. Hallo. Es soll Leute geben, die sagen, du, das ist alles rein platonisch bei uns. Klar, wir waren zusammen zelten, aber du musst wissen, wir sind da völlig klar. Du kannst mit den klarsten Vorsätzen mit deinem Ein-Mann-Zelt und deiner Freundin in die Toskana fahren. Ich weiß, wie du wiederkommst. Ich weiß ein bisschen mehr vom Leben als du. So sei nicht blind. Das ist ein Problem, was viele junge Leute haben. Sie glauben, bei ihnen ist alles anders als beim Rest der Welt. Ein Grund, warum ich das weiß, weil ich selber mal in deinem Alter war. Und ein anderer Grund ist, weil ich viel Jugendarbeit gemacht habe und weil ich mit sehr, sehr vielen jungen Leuten zu tun hatte. Und weil ich sehe, wie sie sich verhalten und wie sie denken und wie sie an Prinzipien glauben und dann denken, aber bei ihnen ist alles ganz anders. Die Prinzipien, an die du glaubst, gelten auch für dich. Amen. So, du beginnst zu signalisieren, du interessierst dich für jemanden. Das bedeutet überhaupt nichts. Das ist nicht, morgen ist die Verlobung und du suchst schon mal die Ringe aus. Du interessierst dich für jemanden. Was ist das für ein Mensch? Wie denkt er? Was hat er für Vorlieben? Was hat er für Vorstellungen vom Leben? Und so weiter. Und weil das völlig unverfänglich ist, musst du auch keine Angst haben, abgewiesen zu werden. Und wenn du da aus dieser Clique dann dein Auge geworfen hast auf einer, du bist im heiratswilligen Alter und du machst Vorschläge wie, wollen wir nicht mal das und das unternehmen? Und jedes Mal sagt diese, auf die du da dein Auge geworfen hast, ja, okay, gut, du hast ja nichts dagegen, wenn ich noch ein paar Freundinnen mitbringe. Dann achte auf diese Signale. Überfahr die nicht, sondern merke, hallo, die Person hat nicht besonderes Interesse, mit dir allein zu sein. Das ist ein Signal. Fahr nicht darüber weg und geh da weiter und schreib da heiße Liebesbriefe oder irgend so ein Quatsch. Immer locker bleiben, Schritt für Schritt rangehen. Und wenn du siehst, da ist ein Interesse auf der anderen Seite, da ist ein Wunsch, auch mit dir Zeit zu verbringen, dann geht ihr Schritt für Schritt daran. Macht das Sinn? Verstehst du? Du bist nicht unter Druck, du musst nicht irgendwie morgen irgendeine Entscheidung erzwingen. Du bist auch nicht unter Beobachtung der ganzen Gemeinde. Ach, guck mal da, hast du sie gesehen auf dem Parkplatz, jetzt gehen sie händchenweise. Bin ich ja mal gespannt, wie lange das hält. Niemand muss das denken, weil ihr geht nicht händchenhaltenderweise. Und du gehst mit manchen Leuten über den Parkplatz und unterhältst dich. Aber du hast in dein Auge geworfen und halt es drauf und sei kreativ. Und du wirst sehen, es ergeben sich Gelegenheiten und ihre Waschmaschine ist kaputt oder die neue Waschmaschine muss angesprochen werden und zufälligerweise ruft sie dich an und sagt, du, kannst du vielleicht diese Waschmaschine anschließen? Hallo, hör gut hin und guck im Internet, wie man eine Waschmaschine anschließt und geh hin. So, wenn du dezente Hinweise gibst, die dein Interesse an dieser Person ausdrücken, wirst du feststellen, ob das Interesse beantwortet wird oder nicht. Du wirst das feststellen. Und wenn du da auf Granit stößt, dann nimm das zur Kenntnis und tritt den geordneten Rückzug an. Und niemand hat sein Gesicht verloren. Es ist alles entspannt. Du hast nicht schon all deinen Freunden gesagt, der Herr hat zu mir gesprochen, das wird meine Frau sein. So, da ist eine Zeit des Kennenlernens. Und das hat nichts mit roten Rosen zu tun und mit heißen E-Mails oder irgendwie so etwas, sondern es geht um Kennenlernen. Und wenn du da mitfließt einfach und nichts forcierst, dann bleibst du offen, du betest, ja, holst dir Rat als Mann, du holst dir Rat von erfahrenen Männern. Und wenn jemand, der geistlichen Durchblick hat, die Hände beim Kopf schlägt, zusammenschlägt und sagt, weißt du, wie viele Männerherzen sie schon gebrochen hat in den letzten 5 Jahren? Weißt du, wie das jedes Mal geendet ist? Dann sagst du, okay, danke. Nur, dass du dich zu jemandem hingezogen fühlst, das bedeutet erstmal gar nichts. Geh darauf ein, aber mach daraus nicht mehr. Lass es wachsen, lass es sich entwickeln, bleib um Himmels Willen locker. Okay? Und dann wirst du sehen, dass, wenn alles gut läuft, automatisch, es ist klar, ihr gehört zusammen, ihr habt so viel füreinander und ihr freut euch so, euch zu sehen, wenn die, auf die du ein Auge geworfen hast, sich nicht freut, dich zu sehen, bitte nehmen das zur Kenntnis. Wenn das eindeutig ist, dass du einer von 30 anderen Brüdern in der Jugendgruppe bist, nimm das zur Kenntnis und versuch nicht darüber wegzugehen und brich nicht Türen auf, die nicht offen sind. Bleib locker. Das ist das Allerwichtigste in dem. Die Dinge des Lebens entwickeln sich wie ein Fluss. Und wir machen nicht irgendwie über Nacht irgendwas fest, was überhaupt keine Basis hat. In anderen Gegenden, in anderen Kulturen haben sie da ganz andere Vorstellungen. Ich war, ist jetzt schon anderthalb Jahre her, eine Frau, eine Jugendleiterin in Kirgisistan sprach mich an und sagte, was soll ich machen? Da sind zwei Brüder zu mir gekommen, gleichzeitig praktisch, also nicht zusammen, aber innerhalb von wenigen Tagen, und beide haben mir einen Heiratsantrag gemacht. Was soll ich jetzt machen? Ich sage, du, welchen von beiden liebst du? Sie guckt mich an und sagt, keinen. Ich sage, wo ist dein Problem? Sag beiden ab und fertig. Sie guckte mich an, das war für sie eine völlig neue Idee. Man kriegt einen Heiratsantrag, sogar gleich zwei, und man muss jetzt nicht einen von beiden nehmen. Das war für sie eine völlig neue Idee. Ich sage, du lern jemanden kennen. Liebe braucht Zeit, sich zu entwickeln. Und wenn ihr euch liebt, dann ist das keine Frage, ob der Heiratsantrag morgen oder übermorgen oder nächste Woche kommt. Der kommt sowieso. Und dann ist die Sache klar. Jetzt ist sie verheiratet und sagt, ich bin so dankbar, dass du mich gewarnt hast. Ich war drauf und dran, einfach nur aus christlichem Pflichtgefühl, wenigstens einem von beiden doch irgendwie zuzusagen. Manchmal gibt es das, besonders bei Männern. Wenn du mich nicht nimmst, ich weiß nicht, ob ich noch im Glauben bleibe. Ich weiß nicht, ob ich noch in der Gemeinde bleibe. Du bist meine letzte Chance. Das ist Manipulation in der schlimmsten Art und Weise. Und wenn du hier aus lauter Mitgefühl, du musst diesen Mann jetzt retten, wenn du ihn jetzt nicht rettest, dann fällt er vom Glauben ab und kommt in die Hölle und du bist schuld. Wenn du diesen Opferkomplex hast, ich kann dir sagen, du wirst die Hölle auf Erden haben. Es beginnt mit Manipulation und Männer steigern sich im Laufe der Zeit. Und dann kommt raus, was wirklich in den Herzen ist. Tu es ja nicht. Ich war in einer Gemeinde gewesen, haben sie mir diesen Fall präsentiert. Zwei haben geheiratet, waren in Flitterwochen, kamen wieder aus den Flitterwochen und das Nächste, was passierte nach den Flitterwochen, die Frau ist weggelaufen. Und die ganze Gemeinde, ja, wir verstehen dich, wie kann das sein? Die haben sich doch so geliebt, wie kann das sein? Wie ist das möglich? Und ich dachte irgendwie, stimmt doch hier was nicht. Und ich habe Leute befragt in der Jugendgruppe, enge Freunde aus dem Freundeskreis von der Braut. Und sie haben mir gesagt, weißt du, wir haben alle gewusst, schon Monate vor der Hochzeit, dass sie eigentlich abgefallen ist vom Glauben. Wir haben das alle gewusst. Das war offensichtlich. Und der Bräutigam hat den Rat gekriegt, du musst sie heiraten. Das ist die einzige Chance, sie im Glauben und bei der Gemeinde zu halten. Was für eine teuflische Weisheit. Ich habe die Ältesten genommen und habe die Ohren so lang gezogen. Habe gesagt, begreift ihr denn überhaupt nicht, was ihr hier gemacht habt? Nie im Leben hätten die beiden heiraten müssen. Und dann die Verwandtschaft, ja, was sollten wir machen? Das große Zelt war bestellt, was auf dem Dorf, so ein Zelt und dann 200 Leute zur Hochzeit. Und wie peinlich wäre das, wenn wir da abgesagt hätten. Und ich sage, und wie peinlich ist das, wenn die Braut nach den Flitterwochen abhaut? Es wäre viel besser gewesen, er hat gesagt, wir legen die ganze Sache auf Eis, sie bekommt Seelsorge, sie bekommt Jüngerschaft und nach einem Jahr sehen wir, wie stabil sie ist und wie radikal sie mit dem Herrn geht. Und dann kommt das ganze Thema Heiraten nochmal auf die Tagesordnung. Was für eine fleischliche Weisheit. So, da sind Voraussetzungen, die da sein müssen und die müssen wir abchecken. Bevor meine jetzige Frau mich geheiratet hat, musste ich alle ihre Punkte auf der Checkliste erfüllen. Das Dumme war, ich wusste nicht, was die Punkte waren. Aber Gott hat mich geleitet. Halleluja. So, bau doch nicht alles auf das Gefühl des Verliebtseins. In aller Regel, das, was am Anfang jemand als Verliebtsein erlebt, das ist nicht das, was die Bibel unter ehelicher Liebe versteht. Ich weiß, bei dir ist alles anders. Aber mit dem Verliebtsein wirst du nicht weit kommen. Der Tag wird kommen, wo du deine Ehe auf ein anderes Fundament stellen musst. Wo es ein anderes Fundament braucht. Und wo du dich demütigen musst, wo alte Dinge hochkommen, wo du rauskommen musst aus deinen alten Prägungen, aus deinen alten Mustern, wo viel Zerbruch kommt. Jemand hat mal gesagt, und da ist, glaube ich, viel Wahrheit dran, das Ziel der Ehe ist, dich zu töten. Ich weiß nicht, ob du verstehst, wovon ich rede. Du wirst an deine Grenzen kommen und entweder du greifst hoch und sagst, Gnade Gottes, komm und trag mich da durch, oder du wirst Schiffbruch erleiden. Eine Ehe ist eine übernatürliche Angelegenheit. Und es braucht die Kraft Gottes. Und es braucht Menschen, die gesunde Anschauung, gesunde Werte haben und eine Bereitschaft haben, sich selber immer wieder hinzugeben und Wege der Demütigung und des Opferns zu gehen. Schreib das auf. Du verstehst nicht, wovon ich rede, aber schreib es auf, bitte. Denk an diese Schriftstelle, die ich vorhin schon erwähnt habe, von der verwitweten Frau. Sie ist frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Gott kommt nicht und sagt, so, jetzt lernst du mich einmal richtig kennen. Hier ist die Frau, die ich für dich bereitet habe. Das ist für dich eine Riesenüberwindung, ein Riesenopfer und du magst sie überhaupt nicht und es ist für dich ein Gräuel, nur die Vorstellung, mit ihr verheiratet zu sein. Aber ich bin Gott und ich befehle dir, du musst diese Frau heiraten. Nein. Gott ist kein Quälgott. Gott ist ein guter Gott. Und die Frau, die du heiraten wirst, wird dir gefallen mehr als alle anderen. Und du bist frei zu heiraten, wen du willst, mit der einen Voraussetzung oder zwei. Dein Ehepartner muss auch gläubig sein und muss wollen. Das sind die beiden Voraussetzungen. Du bist frei. So komm raus aus diesem Ding. Ja, was ist, wenn Gott eine für mich hat, die ich ganz schrecklich finde? Wer solche Ängste hat, kennt Gott nicht. Gott wird dir mit deinem Ehepartner etwas Gutes tun. Halleluja. Etwas Gutes. So, lass uns vorangehen. Die Zeit geht. Jetzt will ich ein paar Punkte nennen, auf die du achten kannst und achten solltest, die wirklich wichtig sind. Amos 3, Vers 3. Wir können zwei miteinander gehen. Sie seien denn einig zuvor. Und ich möchte dir einige Checkpunkte nennen, auf die du in all deiner Verliebtheit achten sollst. Und wenn diese Checkpunkte nicht in einer zufriedenstellenden Art und Weise vorhanden sind, bitte forciere nicht das Tempo. Bitte sei besonnen, sei weise, sei vorsichtig, was du hier tust. Und versuch nicht voreilig hier irgendwelche Entscheidungen herbeizuführen. So, einige wichtige Punkte. Natürlich das erste zuerst, Liebe zu Jesus. Wenn du nicht sagen kannst, mein Traumpartner, den ich gerne heiraten möchte, der liebt wirklich Jesus und lebt in überzeugender Weise ein Leben in echter Nachfolge. Wenn du das nicht sagen kannst, egal wie verliebt du bist, beende es gleich am Anfang. Man kann Gefühle von Verliebtsein zum Herrn bringen und sagen, hier ist mein Herz, reiß es raus. Gott greift in unser Herz ein, wenn es notwendig ist und wenn wir ihm dafür vertrauen. Er tut das. Und wenn du sagst, ich bin verliebt, aber die Voraussetzungen sind nicht da, du kannst Gott bitten, das rauszureißen. Und wenn du dann noch ein paar praktische Schritte machst, nicht mehr anrufen, keine E-Mails mehr, nicht mehr nachts beim Mondschein vor der Haustür stehen und überhaupt irgendwie dein Denken von ihr fernhalten, mit der Gnade Gottes in kurzer Zeit wirst du darüber hinweg sein und es ist fertig. So, wenn dein Verliebtsein keine gesunde Basis hat, lass es dir wieder nehmen. Wir sind nicht verpflichtet, auf jedes Gefühl des Verliebtseins einzugehen. Das ist der große Irrtum in dieser Welt. Das ist, warum Ehebruch passiert. Ja, weil Menschen unter dem Diktat ihrer Gefühle sind. So, diese Liebe zu Jesus. Dann ein bisschen irdischer. Wie sieht es aus mit den Punkten Verantwortungsbewusstsein, Verbindlichkeit und nehmen wir gleich das nächste noch mit rein, Umgang mit Geld. Nehmen wir an, dein Traumboy, er ist wirklich der Held, nur mit dem kleinen Nachteil, alle 4 Wochen fliegt er aus der Arbeit. Finde heraus, warum er aus jeder Arbeitsstelle rausfliegt.